Liebe Gemeinde, wir Christen und die Gemeinde Jesu ist angefochten. Immer wieder kommen Attacken unerwartet, da wo man sie nicht vermutet. Immer wieder wird der Glaube in Frage gestellt. Immer wieder gibt es auch Menschen, die versuchen, das, was Jesus in die Wege geleitet hat, zu unterbrechen, zu hindern. Unser Text, den wir gerade gelesen haben, ist eingebettet in andere Texte, die viel hoffnungsfroher sind. Er geht ja gut aus, aber trotzdem sehen wir erstmal, ist da ein großes Problem. Aber dieses große Problem folgt eigentlich vielen Dingen, die schön gewesen sind. Petrus hatte den Hauptmann Cornelius bekehrt, beziehungsweise Gott hatte ihn bekehrt, aber Petrus war zum Hauptmann Cornelius geschickt worden und Cornelius war mit seinem ganzen Haus zum Glauben gekommen. In Antiochien, so heißt es im Kapitel davor, also am Schluss des Kapitels 11, kamen die ersten Christen zum Glauben und dort entstand eine Gemeinde, eigentlich eine große Aufbruchsstimmung. Menschen kamen zum Glauben, der Kämmerer, der Hauptmann Cornelius und viele andere mehr. Eigentlich ging alles bergauf und dann kommt es so, dass König Herodes auf die Idee kommt, die Christen zu inhaftieren. Vielleicht war ihm diese Bewegung unheimlich. Zuerst galten ja die Christen als eine Sekte der Juden und jetzt merkte der König Herodes, vielleicht da braut sich etwas zusammen, eine Bewegung, die, aus der man nicht weiß, was herauskommen könnte. Und so hat er einerseits angefangen, führende Leute aus der Gemeinde zu inhaftieren und Jakobus, den Bruder des Johannes, wie wir gelesen haben, den hat er dann enthaupten lassen. Einfach um ein Exempel zu statuieren, um zu zeigen, hier wird es ernst. Wenn man Jesus folgt, dann steht man unter Umständen schon mit einem Bein im Grab. Wir haben ja gehört im Wort für diese Woche, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Die Macht des Todes besteht darin, dass wir Menschen leben wollen und dass wir eigentlich nach menschlichem Ermessen so handeln, dass wir uns nicht in Gefahr begeben. Und jetzt, nach dem Tod des Jakobus, war erstmal für die Christen ein deutliches Signal gegeben, an Jesus zu glauben, kann viel kosten. Es kann sogar das Leben kosten. Und wir dürfen diesen Text nicht einfach als eine Episode aus der Vergangenheit lesen. Auch heute noch gibt es viele Christen, die in dieser Gefahr stehen. Auch heute noch gibt es Christen, die wissen, wenn ich erwischt werde, dass ich zum Gottesdienst gehe, wenn ich erwischt werde, dass ich zur Gemeinde gehöre, dass ich mich habe taufen lassen, dann kann das für mich lebensgefährliche Folgen haben. Manchmal Gefängnis, manchmal aber auch tatsächlich, dass ich ermordet werde. Und von daher ist das nicht nur ein Text, der aus alter Zeit da ist, sondern ein Text, der durchaus auch noch aktuelle Bedeutung hat für viele Menschen in unserer Welt, die an Jesus glauben und in Ländern leben, in denen das nicht zulässig ist. Also von daher nicht, dass wir denken, dieser Text ist jetzt nur, das hat man früher gemacht, heute ist die Welt zivilisierter geworden. Wir leben eher, was unsere Welt betrifft, auf so einer kleinen Insel der Glückseligen, aber wenn wir die Augen offen haben, dann sehen wir, dass auch hier schon einige Prozesse in Gang sind, die zumindest eine bedenkliche Entwicklung einleiten könnten. Und von daher wäre es auch gut, wenn wir als Christen ja, im Auge haben, was die andere Gemeinde, die alte Gemeinde jetzt im Auge hatte. Wie hat die Gemeinde darauf reagiert? Es kam sogar erstmal noch schlimmer. Petrus wurde auch noch verhaftet. Und Petrus wurde, Herodes hat gesehen, das bringt mir Popularität ein. Und er war ein Politiker, wie es auch heute noch etliche Politiker gibt. Was möchten die Leute wie soll ich handeln, damit die Leute sich freuen, damit ich Popularität gewinne, damit ich Ansehen gewinne. Herodes hatte gesehen, die Enthauptung des Johannes hatte ihm Popularität eingebracht bei den Juden. Also dem Volk, über das er herrschte, das kam ganz gut an. Und so sagt er, dann mache ich das nochmal. Das ist ja eine Bestätigung gewesen. Und dann hat er Petrus gefangen nehmen lassen während eines Festes, des Passafestes, und hat ihn inhaftieren lassen. Und wir sehen Petrus dann am Tag vor seiner vermeintlichen Hinrichtung. Die Gemeinde, was macht sie? Sie betet ohne Unterlass. Und da ist die Frage schon einmal zu stellen, wir haben das ja immer wieder, wenn wir mit unserem Gebet zu tun haben, auch mit Entmutigungen zu tun. Wir haben gehört von einem Gebet, eine Nicht-Gebetserhörung, hatten wir auch schon gehört, dass Gebete, die wir zu Gott bringen, nicht das eintragen, was wir von ihnen erhoffen, dass wir manchmal auch enttäuscht werden. Und die Gemeinde damals, man könnte ja sagen, die Urgemeinde hatte solche Probleme nicht, deswegen haben die auch so mehr gebetet. Die Gemeinde damals hat diese Probleme auch gekannt. Sie haben für Jakobus gebetet, und es ist doch sicherlich anzunehmen, dass sie nicht gebetet haben, dass Jakobus einen angenehmen Tod durchs Köpfen hat, sondern sie haben gebetet sicherlich, dass Gott ihm hilft, dass er ihn errettet aus dieser Situation. Und dann bekamen sie die Nachricht, Jakobus ist tot. Er ist geköpft worden. Hätte da nicht eine Entmutigung einsetzen können? Hätten sie da nicht sagen können, unser Gebet hat überhaupt nichts geholfen? Er wäre ja auch so geköpft worden, dafür brauchen wir nicht beten. Hätten sie da nicht so reagieren können, wie wir manchmal reagieren, dass wir sagen, das hat doch sowieso keinen Sinn? Wir haben für diese oder jene Sache, und wir haben ja auch als Gemeinde unsere Anliegen, die uns ja zu Herzen gehen. Wir haben so viel schon gebetet und es geschieht doch nichts. Manchmal sieht es sogar aus, als wenn es ins Gegenteil läuft. Wie sollen wir dann reagieren als Gemeinde? Die Gemeinde, von der wir dort hören in Jerusalem, lässt sich trotzdem nicht beirren. Sie beten weiter ohne Unterlass. Sie lassen sich nicht dadurch beirren, dass Jakobus gestorben ist. Sie beten jetzt für Petrus, unverdrossen. Ob sie in einem ganz festen Glauben beten, wie wir ihnen manchmal zutrauen möchten, das werden wir noch ein bisschen sehen, aber sie beten zumindest für Petrus. Und man könnte erst mal sagen, Petrus im Hochsicherheitstrakt zwischen zwei Soldaten, gefesselt, also angekettet, menschlich gesehen keine Chance. Menschlich gesehen musste man wieder erwarten, dass schon bald die Nachricht von der Hinrichtung kommen würde. Und trotzdem betet die Gemeinde ohne Unterlass für ihn. Und während die Gemeinde betet, geschieht etwas. Etwas, was die Gemeinde nicht wahrnehmen kann. Aber es geschieht etwas. Und zwar, Petrus schläft in aller Seelenruhe. Wie würdest du dich fühlen, wenn wir die Aussicht hätten, morgen hingerichtet zu werden? Die letzte Nacht. Vor einer Operation bekommt man, habe ich mir sagen lassen, in der Regel ein starkes Beruhigungsmittel meistens abends, damit man gut schlafen kann. Weil die meisten Menschen, also besonders vor ernsten Operationen, nicht mehr gut schlafen können. Da gehen einem viele Gedanken durch den Kopf. Und so hätte es auch bei Petrus sein können. Wir haben gesehen, dass nicht nur von Gefangennahme die Rede war, sondern auch von Folter. Die römischen Soldaten waren nicht zimperlich im Umgang mit den Gefangenen. Hätte Petrus nicht Angst und Sorgen haben müssen, die ihm den Schlaf rauben? Wir wissen ja alle noch, das ist ja nicht so lange davor gewesen, wie Petrus Jesus verleugnet hat, auch aus der Angst vor dem Tod heraus. Auch aus der Angst heraus leiden und unter Umständen sterben zu müssen. Und jetzt schläft er ganz ruhig, ganz tief. Und ich denke, auch darin haben wir ein Zeichen dafür, dass das Gebet der Gemeinde erhört wird, dass Gott auf das Gebet reagiert. Ich habe schon oft mit Kranken gesprochen und auch mit Sterbenden, die im Krankenhaus oder zu Hause lagen und mir gesagt haben, in all meiner Situation, und die waren sehr krank dann, ich spüre, dass ich getragen werde. Und wenn ich ihnen gesagt habe, wir beten für dich, dann sagten sie, das merke ich. Dass Menschen auch in schwierigen, in ganz schweren und leidvollen Situationen und auch angesichts des Todes merken, wenn für sie gebetet wird. Und dass das Gebet nicht unbedingt die Krankheit beseitigt, aber den Menschen dennoch trägt und still macht. Und das hat die Gemeinde, oder das hat Petrus erlebt, die Gemeinde nicht sehen können, dass ihr Gebet Petrus getragen hat. Petrus fühlte sich, so legt es uns der Text nahe, geborgen. Er wusste, ich bin in der Hand dessen, der Herr ist über Leben und Tod. Er hat eine Zukunft für mich, auch wenn morgen die Hinrichtung erfolgen sollte. In seiner Hand bin ich geborgen und aus seiner Hand kann mich auch der Tod nicht reißen. Und insofern hat Jesus dem Tod die Macht genommen, auch in diesem Fall. Denn Petrus hätte nach damaligen Gepflogenheiten einfach am nächsten Morgen sagen können, ich schwöre ab, ich bringe dem Kaiser ein Opfer. Und dann hätte Herodes noch einen größeren Triumph gehabt. Das hätte ihn noch mehr Stimmen, und er hätte dann sagen können, ich kehre zum Judentum zurück und dann wäre alles gut gewesen. Dann hätte er sich die Hinrichtung sparen können. Aber Petrus bleibt auf dem Weg. Petrus geht in aller Gelassenheit den Weg. Und diese Gelassenheit angesichts des Todes ist keine Eigenschaft, die uns Menschen zukommt oder die wir Menschen von Natur aus haben. Diese Gelassenheit ist die Gelassenheit, die er bekommen hat durch das Gebet der Geschwister, durch das beständige Gebet der Geschwister. Also insofern, das Gebet wirkt, und wir dürfen natürlich davon ausgehen, dass auch für Jakobus gebetet worden ist. Dass sie ihn genauso umbetet haben und dass Jakobus auch mit dieser getrosten Gelassenheit, er hat ja auch bis zuletzt nicht Christus abgesagt. In der römischen Zeit konnte man durch die einfache Absage, dass man sagt, ich sage Jesus ab und wende mich dem Kaiser zu und opfere dem, hätte er sofort frei sein können. Auch das hat Jakobus nicht getan. Und insofern dürfen wir wissen, dass die Gemeinde auch für ihn gebetet hat. Und deswegen ist es auch wichtig, und da muss ich mich auch selber immer wieder dran erinnern, weil sie so weit weg sind, dass wir die verfolgten Christen nicht vergessen. Dass wir sie auch im Gebet tragen. Dass es nicht egal ist. Die sind ein paar tausend Kilometer weg und deswegen habe ich sie auch oft nicht so im Blick. Aber dass es trotzdem wichtig ist, dass wir diejenigen, die um des Glaubens willen leiden und sogar unter Umständen im Angesicht des Todes stehen, dass wir für sie beten. Dass sie auch in ihren Situationen getragen werden. Und natürlich auch, dass wir beten da, wo wir wissen, dass Geschwister oder auch Menschen, die wir sonst kennen, die uns lieb und wichtig sind, krank sind, dass sie ja vielleicht sogar sterbenskrank sind, dass wir nicht vergessen, für sie zu beten und uns nicht irritieren lassen und sagen, wir haben die Erfahrung gemacht und wir haben die Erfahrung gemacht, beten hat sowieso keinen Sinn. Das hätten die damals ja auch sagen können. Und dann geschieht aber noch etwas, was wirklich außergewöhnlich ist. Etwas, was auch in der damaligen Zeit unglaublich war. Also nicht zur Routine gehörte. Wir dürfen uns die Urgemeinde nicht so vorstellen, Wunder sind was ganz Normales. Dann könnte man aufhören, von Wundern zu reden, sondern dann könnte man sagen, das sind Normalitäten. Das ist doch ganz normal, dass Kranke gesund werden und so. Es sind Wunder, erstaunliche Wunder, was dort passiert. Bei Petrus in der Zelle, dass ihm ein Engel begegnet. Und nicht ein Engel in einer Vision, sondern ein ganz handfester Engel, der sogar noch ein bisschen grob ist. Und daran, dass wir sehen können, im griechischen Text geht das so raus, der haut ihm richtig in die Seite rein, können wir sehen, Petrus schlief wirklich gut. Der hat einen guten Schlaf gehabt. Den konnte man nicht so wecken, dass man sagt, Petrus, steh mal auf, komm mal langsam hoch, wir wollen losgehen. Sondern den musste man richtig boing, eins reinhauen, damit Petrus überhaupt zur Besinnung kam. Und dann in dem Moment, wo ihm gesagt wird, steh auf, fallen die Fesseln von seinen Handgelenken ab. Petrus steht auf und das hat mich an ein Lied erinnert, das geschrieben steht hier oder das ich gelesen habe. Wir werden sein wie die Träumenden, wenn Christus wiederkommt. Wir werden gar nicht denken, dass das wahr ist. Petrus hat nicht realisiert, dass das, was da geschehen ist, wahr gewesen ist. Damit hat er nicht gerechnet. Er hat damit gerechnet, dass jetzt alles ganz normal seinen Lauf nimmt. Plötzlich wird er aufgefordert, aufzustehen. Die Soldaten in eine Art Tiefschlaf versunken. Und er verlässt mit diesem Engel das Gefängnis. Die letzte Eisentür, sie sich öffnet, das finde ich immer für mich schön. Im griechischen Text steht das Wort, sie öffnet sich automatisch. Die haben damals schon Türen gehabt, die wir nur von der Bank oder so kennen. Wenn man drauf zugeht, öffnet die sich. Zumindest hat Petrus mal sowas erlebt, dass sich eine Tür automatisch öffnet, ohne dass sich jemand aufmacht, und zwar eine schwere Eisentür. Und dann gehen sie nach draußen und plötzlich ist Petrus allein. Bis jetzt denkt er noch, das alles ist nur eine Vision. Bis jetzt denkt er noch, ich träume das nur, und plötzlich steht er dann da. Plötzlich steht er auf einer Straße und der Engel ist weg. Das Einzige, was er weiß, vorhin saß ich noch im Gefängnis und jetzt stehe ich hier. Er besinnt sich, muss sich erst mal besinnen, und daran sehen wir, dass das für ihn nicht etwas war, womit er gerechnet hat, sondern dass es für ihn wirklich etwas war, das er erst mal gar nicht begreifen konnte. Und er beschließt, wohin soll ich gehen? Dahin, wo die versammelt sind, die für mich beten. Ich soll zu denen gehen, zu denen ich gehöre, zur Gemeinde. Und er geht zur Gemeinde. Nebenbei gesagt, dass die sich dort trafen, war auch relativ gefährlich. Denn immerhin wussten sie ja, dass sie als Glaubende, als Christen bei Herodes auf der Abschussliste stehen. Petrus geht hin, er weiß, wo die Maria, die Mutter von Johannes Markus, wohnt, wo in der Regel sich viele Christen treffen, dort geht er hin und er klopft an die Tür. Und dann kommt ein Mädchen, eine Sklavin, eine junge Sklavin kommt, die den Türdienst hat. Da gab es auch schon in der damaligen Zeit Türdienst, nicht in unserer Gemeinde. Und die hört das Klopfen und fragt, wer da sei. Und als Petrus sagt, dass er es ist, da ist sie so voller Freude, dass sie reinläuft, aber nicht die Tür öffnet. Sondern sie läuft rein und berichtet den anderen, Petrus steht draußen vor der Tür. Der hat angeklopft. Und wie ist die Reaktion der Gemeinde? Freudiges, Gott hat unser Gebet erhört, das ist schön, das haben wir auch nicht anders erwartet. Nein, die sagen, du spinnst. Du bist nicht ganz bei Trost. Das kann gar nicht sein. Der liegt doch im Hochsicherheitsgefängnis. Der ist doch gut eingeschlossen. Der kann doch nicht da draußen stehen. Und nachts finden doch nicht irgendwie Gerichtsverhandlungen statt, dass er freigesprochen worden wäre. Das ist nicht möglich. Du bist von Sinnen, sagen sie ihr. Und sie, ich habe ihn selber gehört. Der hat mit mir gesprochen. Warum kommt er denn jetzt rein? Die Tür war noch zu. Ne? Aber jedenfalls, ja, ich habe doch noch mit ihm gesprochen. Ich weiß. Und dann kommen verschiedene Theorien auf, die sie diskutieren. das könnte sein Engel sein. Man ging damals auch, also viele Leute haben geglaubt, dass man einen Schutzengel hat. Und vielleicht hat Petrus im letzten Moment noch seinen Engel geschickt, um ihnen eine Botschaft zu überbringen. Dass es Petrus selber ist, glaubt niemand im Raum. Und erst als Rode geschickt wird und die Tür öffnet und sie Petrus leibhaftig unter sich sehen, erst dann begreifen sie, was geschehen ist. Ein Stück weit erinnert das an die Auferstehung Jesu. Auch dort war es ja so, dass die Jünger das nicht verstehen konnten. Und Thomas, der später zukam, als Jesus schon wieder nach seiner ersten Erscheinung unter den Jüngern weg gewesen ist, sagt Thomas ja, auch wenn ich das nicht sehe, kann ich das nicht fassen. Das ist unglaublich, was da geschehen ist. Und so ist es auch dort bei Petrus jetzt, wenn sie sehen ihn und sie können das erst glauben, als sie ihn sehen, als er unter ihnen steht, in ihrer Mitte. Daran sehen wir beispielsweise, Gott ist nicht darauf angewiesen, dass wir glauben können, was er tun kann. Natürlich möchte er, dass wir ihm alles zutrauen. Aber wenn wir die damalige Gemeinde ins Auge fassen, das hat ihm keiner zugetraut. Das kam für alle völlig überraschend. Und als es gekommen ist, konnten sie es genauso wenig glauben, wie die Jünger die Botschaft der Auferstehung glauben konnten, bevor sie den Auferstandenen gesehen haben. Das war für sie undenkbar gewesen. Und von daher können wir sagen, manchmal haben wir damit zu kämpfen, kann Gott handeln? Kann er Großes tun, wenn wir ihm nicht Großes zutrauen? Gott kann handeln. Und er handelt auch, selbst wenn es uns nicht gelingt, ihm Großes zuzutrauen. Aber er handelt nicht immer gleich. Wir sehen, Jakobus musste sterben und Petrus hatte noch eine Aufgabe. Das heißt, Gott lässt sich auch nicht festlegen. Die Gebete und die betende Gemeinde waren identisch für beide. Und trotzdem hatte Gott für den einen diesen und für den anderen den Weg. Und so sieht es auch bei uns ja in der Realität aus, dass wir für Menschen beten, der eine wird gesund und der andere nicht. Das heißt nicht, dass nicht beide, Christus hat den Tod überwunden, dass nicht beide eine Zukunft haben bei Gott. Aber dass der Ausgang nach unserem Ermessen oder nach unserem Blickwinkel verschieden ist. Und insofern zeigt sich gerade an dieser Gemeinde, Gott ist nicht davon abhängig, dass man sagt, wenn ich glaube, dass das geschieht, dann geschieht es auch. Und wenn ich das nicht glauben kann, dann geschieht es nicht, sondern hier geschah etwas, was keiner glauben konnte, was keiner unter denen, die ja unsere Vorbilder als Urgemeinde sind, geglaubt hat. Und trotzdem hat Gott über Bitten und Verstehen etwas getan. Und deswegen ist es wichtig, dass wir beten. Wir können auch für große, unglaubliche Dinge beten und sollen das auch. Aber wir werden manchmal auch in unserem Herzen merken, wenn wir uns ehrlich sind, es wird, gerade wenn wir ganz große Dinge erbitten und erwarten, auch immer Zweifel dabei sein. Und trotzdem dieser Zweifel, den wir nicht wegbekommen können, der soll uns nicht hindern, am Ball zu bleiben und dennoch zu beten. Und Gott kann auch ganz Außergewöhnliches tun. Aber manchmal erleben wir auch, dass wir um Dinge beten und es geht anders aus. Gott ist kein Wunscherfüllungsautomaten, in den wir unsere Gebete hineinbeten und er tut, was wir wollen. Manchmal heißt es auch, lange zu beten. Und ich denke, wichtig ist es auch zu beten, gerade angesichts unserer politischen Situation, für die Politiker, die jetzt ganz schwere Entscheidungen zu treffen haben, zu beten. Auch dort am Ball zu bleiben und auch dort nicht nachzulassen. Wir sehen, dass viele Menschen schon auch aufgrund von Dingen, die schlimm sind, aufgrund von Attacken, die von außen kommen, auch von Ausländern verübt werden, dass viele Menschen beginnen, in ihrer Meinung umzuschwenken und dass man sich abschotten will. Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde uns nicht von der Allgemeinheit mitziehen lassen. Es steht ja im Römer 12, Vers 1, stellt euch nicht der Welt gleich, sondern dass wir eine betende Gemeinde sind, die sich auch solch einem Trend von Egoismus und Lieblosigkeit entgegenstellt. Und dass wir unseren Gebeten zutrauen, dass Gott auch dort etwas ändern kann, auch auf der politischen Ebene. Das ist ja manchmal wirklich ganz schwer zu glauben, dass Gott auch dort eingreifen und helfen kann. Aber wir haben auch in unserer Gemeinde, wir wissen das, haben wir auch Anliegen, für die wir beten und für die wir auch beständig beten sollen, dass Frieden einkehrt, dass Versöhnung stattfindet. Und ich möchte keine Namen nennen, aber wir wissen das. Und dass wir auch da nicht einfach sagen, es ist schon so viel und so lange gebetet worden, das hat sowieso keinen Sinn, sondern dass wir jeder Einzelne sich immer wieder auch vor Augen hält, Gott hat eine Zukunft und er möchte, dass die Gemeinde zusammenfindet. Sein Wunsch ist die Einheit der Gemeinde und deswegen, er kann auch wieder Türen öffnen, die vielleicht momentan klemmen, er kann Herzen öffnen und er kann wieder etwas schaffen, was manche vielleicht oder was ja viele gar nicht mehr für möglich halten oder glauben. Aber dass wir uns von diesem Text das sagen lassen. Petrus, und damit komme ich zum Ende, Petrus sagt Jakobus, und das mag vielleicht irritierend, wenn man den Text liest, sagt Jakobus und den anderen, oder erzählt das allen anderen weiter, und er erwähnt einen Jakobus. Dieser Jakobus war nicht der Jakobus, der geköpft worden ist, dass keine Missverständnisse entstehen, sondern es war der Herrenbruder, ein Sohn von Maria und Josef, der nach der Auferstehung Jesu zum Glauben gekommen ist, der höchstwahrscheinlich auch den Jakobusbrief geschrieben hat und der in der Gemeinde ein enorm hohes Ansehen hatte, einer der Leiter der Gemeinden gewesen ist oder einer der Leiter der Urgemeinde gewesen ist. Und diesen Jakobus erwähnt Petrus extra. Und dann begibt er sich, wie das der Text sagt, in Sicherheit. Und das ist auch noch eine wichtige Sache. Gott möchte nicht, dass wir uns in Gefahr begeben. Er möchte nicht, dass wir jetzt damit spielen. Er kann uns doch aus dem Gefängnis befreien, also ist doch kein Problem. Er kann uns doch von diesem oder jenem befreien. Gott möchte, dass wir ihn nicht versuchen. Und Petrus wusste das auch. Er wusste, Gott hat mich rausgeholt, weil er noch etwas für mich zu tun hat, noch einen Auftrag hat, weil mein Leben noch nicht an dem Punkt angekommen ist, an dem er dem Leben ein Ende setzt, als Herr über Leben und Tod. Und trotzdem wusste Petrus, aus Jerusalem soll ich mich jetzt erstmal zurückziehen. Ich soll Gott nicht versuchen. Nicht so sagen, nehmen Sie mich gefangen, wird er mich wieder rausholen, Sie kriegen mich nicht oder so, sondern er hat sich in Sicherheit gebracht. Das heißt, was die frühe Kirche auch sagte, wenn eine Zeit der Verfolgung kommt, soll man nicht drauf ankommen lassen, sondern man soll versuchen zu fliehen. Und es gab viele christliche Flüchtlinge in der ersten Zeit, die einfach geflohen sind, wenn eine Verfolgung kam. Wenn man gefangen wird, sollte man bekennen und sterben. Aber manche haben das auch nicht getan, denen wurde später dann wieder vergeben. Aber man sollte vor Verfolgung fliehen. Es wurde nicht gesagt, bleibt alle da und lasst euch töten, sondern wenn eine Verfolgung, und das kamen ja viele Verfolgungsfälle, dann sollte man fliehen. Wir sollen Gott auch nicht versuchen und denken, ich werde standhalten. Petrus als Mensch oder wir auch als Menschen wissen gar nicht, wie wir in verschiedenen Situationen angesichts von Verfolgung oder auch von schweren Krankheiten angesichts des Todes, wir wissen nicht, wie wir dann uns fühlen und wie wir handeln werden. Aber Gott kann uns tragen, nur versuchen sollen wir ihn da nicht. Sondern Petrus ist dann an einen sicheren Ort geflohen und hat sich erstmal verborgen gehalten um nicht noch einmal Gott herauszufordern, ihn befreien zu müssen. Insofern ein Beispiel dafür, dass wir als Gemeinde beten sollen. Beten für Menschen aus unserer Mitte, die schwach und krank sind, die vielleicht auch im Moment nicht über ihren Schatten springen können. Beten für Menschen, die in Regierungsverantwortung sind oder auch für Menschen, die vielleicht außer Sinnen sind in unserem Land und jetzt manches versuchen wieder auf die Beine zu stellen, was wir dachten, dass wir es geschichtlich überwunden hätten. Menschen, die von Ideologien geblendet werden, die wir uns nicht hierher wünschen. Und auch für verfolgte Christen oder auch für Flüchtlinge. Gerade wenn Flüchtlinge bei uns ankommen, sollen wir sehen, es gibt auch viele oder gab und gibt immer wieder auch viele Christen, die flüchten müssen, weil ihnen die Freiheit genommen wird und weil sie an Leib und Leben bedroht werden. Und dass wir deswegen auch für die Flüchtlinge, die bei uns ankommen, die zwar keine Christen sind, aber dass wir auch für sie beten, das ist etwas ganz Wichtiges. Nicht, dass man denkt, die sind ja so und die wollen sich auch nicht ändern, sondern wir können doch für die Menschen, die hier in Edeberg sind, beten, dass Jesus ihnen das Herz öffnet. Denken wir auch unmöglich. Wir haben gerade gehört, was unmöglich heißt. Gott kann Dinge tun, die wir nicht zu glauben vermögen. Und insofern sollen wir eine betende Gemeinde sein.